habe gerade da gesessen und habe gedacht, eigentlich brauchen wir jetzt keine Predigt. Ich würde einfach meine Lobpreiszeit weitermachen. Ich fand das total, irgendwie total schön, so dieses Gefühl, da liegt was in der Luft, dass Gott was vorhat heute. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich passt das ganz gut zu dem, was ich vorbereitet habe. Also von daher, das ist auch schön, weil ich habe mich schon seit ein paar Wochen mit dem Thema Erwartungen auseinandergesetzt. Und ich denke, das könnte heute Abend auch passen. Also wir haben ja alle in unserem Alltag mit Erwartungen zu tun, gehe ich mal von aus. Vielleicht gibt es hier jemanden, der sagt, nö, mich betrifft das überhaupt nicht. Sei glücklich, zufrieden, freudig. Aber so wie ich das Leben erfahre, lebe, so denke ich, ja, es trifft einen an allen Ecken und Kanten irgendwelche Erwartungen. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe einen guten Chef. Aber so normalerweise ein Chef erwartet, dass du deine Arbeit tust. Ne? Hier wahrscheinlich auch, aber das ist nicht so jemand, der mir jetzt im Nacken sitzt und sagt, hast du jetzt genug gearbeitet. Aber normalerweise erwartet ein Chef von dir, dass du deine Arbeit erledigst. Und ich erwarte auch von meinem Chef, dass er mir mein Geld, mein Gehalt zum Beispiel überweist. Jeden Monat. Steht mir zu. Ne? Ich denke, dass es immer noch so ist, dass die Lehrer in der Schule auch erwarten, dass die Schüler ihre Hausaufgaben machen. Die vergeben die nicht einfach nur aus Spaß und denken, mal gucken, was passiert, sondern das ist auch eine Erwartung dahinter. Ne? Also so, es gibt viele Bereiche, wo einfach Erwartungen stecken. Kinder zu Hause kriegen Aufgaben und dann sagen die Eltern nicht immer so, ach ja, wenn du Lust hast, kannst du auch mal eine Aufgabe erledigen oder so, kannst du ja bedenken, ob du Lust hast oder nicht. Sondern da gibt es manchmal auch klare Sachen, wo ihr sagt, so, ich erwarte, dass du jetzt heute den Müll rausbringst. Punkt. Und da steht gar nicht zur Debatte. Und so ist es ja, also ich werde jetzt nicht so wahnsinnig viel auf diese zwischenmenschliche Erwartungen, die wir haben, da werde ich nicht so sehr darauf eingehen. Aber das ist einfach Sachen, die sind immer wieder da. Als ich anfing, mir Gedanken über ein Thema zu machen, da ist mir eine Bibelgeschichte sofort durch den Kopf geschossen. Der steht in 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Ich werde es jetzt nicht lesen, sondern ich habe gedacht, ich erzähle es euch einfach mal. Es ist so herrlich, mal wieder eine Geschichte erzählen zu dürfen. Ich mache das so gerne. Also, in diese Geschichte spielt sich in einem Nachbarland erstmal von Israel ab. Da gibt es einen Hauptmann, der relativ hoch angesehen ist. Der König hält große Stücke von ihm. Der ist doch, ich glaube, der geht so beim König ein und aus. In der Familie haben sie auch noch Diener. Also er ist nicht alleine mit seiner Frau zu Hause, sondern das ist ein bisschen wohlhabender. Die haben verschiedene Diener auch im Haus. Da gibt es zum Beispiel auch ein junges Mädchen, was sie irgendwann mal, als sie so vielleicht nichts Besseres zu tun hatten, mal eben nach Israel eingefallen sind, ein paar Gefangene genommen haben, mitgeschleppt haben. Da haben sie ein junges Mädel auch mitgeschleppt. Die ist jetzt in dem Haus von diesem Mann zu Hause und darf da dienen. Und auch wenn das jetzt nur eine kleine Klammer ist, aber als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, so eine Herzenshaltung, wie dieses Mädel hatte, das wünsche ich mir auch. Ich habe gedacht, die könnte jetzt sagen, ist mir doch alles egal, was hier passiert, warum muss ich denn hier sein, ich bin jetzt nicht bei meiner Familie, ich bin nicht zu Hause, ein fremdes Land einfach weggeschleppt, hat keine gefragt, hast du Lust mitzukommen, hast du Lust ein Auslandsjahr zu machen? Nee, das war einfach, zack, du bist jetzt hier. Und trotzdem sagt dieses Mädchen, boah, ich habe ein Herz für diese Leute. Ich wünsche mir, dass es denen gut geht. Weil das Problem mit dem Hauptmann, er hatte zwar vieles, aber hatte auch eine Krankheit, was nicht so schön war. Ich glaube, die meisten wissen schon, worum es geht. Der gute Naaman, der war an Aussatz erkrankt. Und das Mädchen sagt, Mensch, sie geht zu ihren Herren hin und sagt, ach, wäre der bloß bei den Propheten in Israel gewesen. Wenn er bloß dahin kommen könnte, er würde gesund werden. Ich würde mir das so sehr wünschen. Da habe ich gedacht, was für eine Haltung. Eigentlich könnte sie sagen, das geschieht ihm recht. Ich wünsche ihm auch den Pest an den Hals. So nach dem Motto, verdient. Aber sie sagt, nein, wäre da, das wäre doch so schön. Er würde Heilung erfahren. Also, Klammer. Jedenfalls, sie erzählt das, der Frau erzählt es dem Naaman. Naaman geht zu seinem König und sagt, weißt du, was sie bei mir zu Hause erzählt haben? Die haben gesagt, in Israel gibt es einen Propheten, wenn ich da hinkomme, werde ich gesund. Der König sagt, super, dann sollst du hinreisen, ich schreibe einen Brief an den König von Israel und ich kläre das alles. Und zwischendurch denke ich, wo ist denn der Fehler, wo passiert auf einmal? Das Mädchen sagt ganz klar, wenn er bei den Propheten in Israel wäre. Auf einmal kommt der König mit ins Spiel, der König von Israel. wird ein Brief geschrieben vom König zu König. Und in dem Brief steht, so, lieber Herr König, hier ist mein Diener Naaman, ich bitte, dass du ihn gesund machst. Der König von Israel sagt auf einmal, was? Was ist das denn? Ich soll ihn gesund machen? Sag mal, er spinnt jetzt völlig. Frei übersetzt, meine Worte. Das gibt's doch nicht, das kann ich doch nicht, das kann er doch nicht erwarten. Er sucht jetzt nur einen Grund, damit er einen Krieg mit mir anfangen kann. Weil er merkt, ich kann seine Erwartungen nicht erfüllen, also wird er jetzt gleich hier einen Krieg anzetteln. Das ist das Ergebnis davon. Elisa, der hört aber von dem Ganzen. Der König reißt da seine Klamotten und sagt, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und Elisa sagt, sag mal, was hast du denn für Sorgen? Denke ich auch, ist auch ganz schön. Ja, schick ihn doch zu mir. Ist doch alles ganz einfach. Schick ihn einfach her. Gut, Naaman, der macht sich auf den Weg mit all seinen Streitkräften oder also seinem Gefolge. Ich weiß nicht, wie viele er dann dabei hat. Und kommt dahin. Und als er vor dem Haus von Elisa steht, passiert einfach nur, dass Elisa seinen Diener rausschickt. Er geht nicht einmal selber raus. Er schickt seinen Diener raus, lässt Naaman ausrichten. Hier, fahr zum Jordan, tauche 7-mal unter und du wirst gesund sein. Und da kriegt Naaman zu viel. Irgendwie bis dahin hat er mitgemacht und gehört, ja okay, alles so. Aber da sagt er, nee, also beim besten Willen nicht, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich hätte doch erwartet, dass der Prophet rauskommt, dass er mit seiner Hand über meine Arme streicht, dass er seinen Gott anruft und ich würde gesund werden. Das habe ich erwartet. Zu Hause bei uns, die Flüsse sind viel sauberer, da kann ich doch auch da baden gehen. Warum muss ich das hier in Israel tun, in diesem Drecksloch da so ungefähr? Das will ich nicht, das bringt nichts, ich mache es nicht und ich fahre nach Hause. Und er macht sich ziemlich sauer auf dem Weg nach Hause. Zum Glück hatte Leute dabei, die dann sagen, ich stelle mir das einfach so vor, so merkt ihr, dass ich mir das gut vorstellen kann, wie das alles ablaufen könnte. Ich stelle mir das so vor, dass seine Diener, die dabei waren, dann so ein bisschen tuschel, 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 wer soll ihm das sagen? Weil ihn vielleicht einfach nur zurechtweisen, macht man ja nicht, ne, aber irgendwie so sitzen sie da, ey, sag du was, machst du? Keine Ahnung. Jedenfalls einer sagt auf einmal, du, Entschuldigung, aber wenn der Prophet jetzt was Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Und dann haben wir so, ja, natürlich was Schwieriges, was, wo ich zeigen kann, wie stark ich bin. Natürlich hätte ich das gemacht. Ja, aber jetzt hat er doch so was Einfaches von dir verlangt. Wäre es dann nicht doch ein Versuch wert? Und Naaman, der lässt sich tatsächlich auch umstimmen. Und die fahren hin. Und ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich hätte so gerne gesehen, wie er da rein, ins Wasser reingeht und einmal runter guckt. Nee, passiert nichts. Zweimal runter, dreimal, viermal. Wie, ob er versucht war zu sagen, ach, bringt nichts. Also, ja, passiert ja gar nichts. Aber er macht das, die 7-mal, die ihm aufgetragen wird. Und siehe da, er ist gesund. Gut, ich verlasse die Geschichte da. Aber der ist mega dankbar und sagt, Gott ist der einzige Gott und ich will nur Gott anbeten und alles möglich. Und er ist total happy, glücklich, dass er sein Wunder erlebt hat. Was ich mich aber frage ist, geht es mir dann nicht manchmal auch so? Ich mache mir schon meine Vorstellungen, ich habe meine Erwartungen. Ja, Gott, ich brauche dies, ich brauche jenes, ich wünsche mir das. Und am liebsten stelle ich mir vor, du tust das so oder so, so wie Naaman sagt, ja, der Prophet kommt raus, dann streicht er mit seiner Hand über meinen Arm. Legen wir Gott manchmal so fest, wie er handeln soll, dass wir manchmal fast dazu neigen, ein Wunder zu verpassen? Also gut für Naaman, dass er auf seine Berater da oder seine Diener da gehört hat. Ja, und das ist auch gut für uns, wenn wir uns da einfach nicht im Alleingang unterwegs ist. Das nächste, was ich festgestellt habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass Jesus definitiv nicht alle Erwartungen erfüllt hat. Ja, denkt man ja eigentlich nicht so drüber nach, ne? Aber ich habe einfach, da fielen mir auf einmal so viele Beispiele ein, wo ich in der Bibel sagen kann, da haben Leute was erwartet und Jesus hat was ganz anderes getan. Schon am Anfang vom Dienst, Jesus ruft die ersten Jünger und sofort geht's los. er kommt zu Petrus nach Hause, heilt Schwiegermutter und heilt andere Leute und alle sind da und denken, wow, alle haben Hunger, alle wollen was haben. Und am nächsten Morgen stehen die Jünger auf und sagen, ja, es geht heute weiter. Ich denke, die Schlange mit den Leuten, die auch Heilung haben wollte, ist größer geworden. Es spricht sich herum, so ein Lauffeuer. Und weißt du, was ich gestern erlebt habe? Und Jesus, und der hat das gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute einfach da waren und sagten, oh ja, super, heute geht's weiter. Aber wo ist Jesus? Der war da nicht mehr im Haus. Früh morgens ist aufgestanden, ist rausgegangen, hat Zeit genommen, mit Gott zusammen. Und als die Jünger ihn endlich finden, dann sagen sie, ihr Jesus, komm doch, die warten alle auf dich. Hier, wir müssen weitermachen. Aber Jesus sagt, nö, wir gehen jetzt woanders hin. Das sind andere Leute, die auch von mir was hören müssen. Oder die Geschichte vom Lazarus. Kennt ihr die? Lazarus, jemand, der eine gute Beziehung zu Jesus hatte. Er mit seinen Schwestern, Martha und Maria, die haben immer gute Zeiten mit Jesus zusammen gehabt. Jesus war gerne gesehen Gast, er kam immer wieder vorbei und man hatte gute Zeit miteinander. Jetzt wird Lazarus krank und das heißt in der Bibel dann, dass Maria und Martha eine Nachricht an Jesus schicken und sagt, Herr, den du lieb hast, ist krank. Und ich denke, auch in diesem Ausdruck, da schwingt doch so eine Erwartung mit. Hör mal, also ist nicht irgendjemand, der jetzt krank geworden ist, sondern den du lieb hast, der ist jetzt krank. Für mich klingt da so, Jesus, komm doch. Das ist zwar nicht ausgesprochen da drin, aber Jesus, komm doch mal vorbei, hilf uns. Weil er, guck mal, den du lieb hast, derjenige hat es jetzt getroffen. Und was macht Jesus? Er wartet erst mal 2 Tage. Lässt sich Zeit, sagt, nö, wir gehen da jetzt noch nicht hin, ist noch nicht dran. Als er dann endlich kommt, ist es ja menschlich gesehen alles schon zu spät. Lazarus liegt im Grab. Maria und Martha, die kommen beide getrennt auf Jesus zu und sagen, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert, das wissen wir. Aber auch, ja, du hast alle Macht und irgendwann mal wird er auferstehen, das wissen wir auch. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Gutes, was sie da machen. Weil sie behalten ihre Enttäuschung, dieses, dass Jesus nicht da war, dass er nicht geholfen hat. Die behalten es nicht einfach nur für sich und oh, hat nicht geholfen. Die sprechen es auch aus, die bringen es auch Jesus und sagen, ja, wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst, aber naja, so wird es auch weitergehen. Die erleben ja natürlich nachher ein noch größeres Wunder, als Lazarus auf einmal aus dem Toten wieder aufersteht. Sachen, die überhaupt nicht erwartet hatten. Und einen dritten Beispiel von dem, wo Leute andere Sachen von Jesus erwartet haben, als er getan hat. Als er kam, haben ganz viele Juden gedacht, ja, unser König, der endlich den Römer niedermacht, der uns befreit und jetzt Israel wieder mächtig macht. Ja, Jesus ist zwar König, er sagt, ja, ich bin der König, aber mein Königreich ist jetzt nicht von dieser Welt. Das war nicht so, wie die Leute das erwartet hatten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir nichts einfordern können. Wir können Gott nicht in die Tasche packen oder irgendwie so sagen, so in diesem Kasten, so ist Gott und so hat er jetzt zu handeln. Aber das ist jetzt nicht so ermutigende Beispiele, die ich gerade gebracht habe, wenn ich sage, Jesus tut nicht das, was wir von ihm erwarten. Aber wenn er das nicht macht, glaube ich, ich bin sowas von überzeugt davon, dass er weiß, was er tut, trotzdem. Er hat da irgendwie einen Sinn mit, den ich nicht immer verstehe. Aber kennt ihr so richtig, 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 und jetzt meine ich richtig, so richtig verwöhnte Kinder? So richtig verwöhnte Blagen? Also mir ist über die Jahre schon der eine oder andere vorbeigekommen. Und es gibt kaum etwas, was mich so auf die Palme bringt, wie so richtig, richtig, richtig. Und ich meine damit richtig verwöhnte Kinder. Weil die einfach nicht beziehungsfähig sind. Die sind irgendwie nur, keine Ahnung, ich kriege die Krise. Jetzt habe ich ja selber keine Kinder. Das ist ja gut zu sagen, wie man das richtig macht. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es gut ist für ein Kind, wenn er ständig sofort alles kriegt, was er haben will. Weil dann schnell so ein verwöhntes Lach da einfach rauskommt und was irgendwann mal unerträglich wird. Ich glaube, dass es gut ist für Kinder auch Grenzen zu erkennen, Grenzen zu spüren, Grenzen zu wissen. Und so glaube ich, ist es auch bei Gott, dass er uns nicht so solche verwöhnte Blagen machen möchte. Wir sind seine Kinder und er möchte uns beschenken, ja. Aber nicht dieses, ich will dies, ich will das, ich will jenes und sofort kriegst du sofort alles, ohne nachzudenken. Nein, aber Gott weiß, was er tut. Vor einer Woche etwa bin ich morgens aufgewacht und auf einmal hatte ich so ein Bild im Kopf. Ich habe da so eine Blume oben in meinem Wohnzimmer stehen. Das sind mehrere Blumen, ein Wunder. Meine Blumen, die müssen nach dem Prinzip leben, friss oder stirb. Es gibt nicht, ich habe nicht den grünen Daumen. Ich bin nicht so dieses, ach meine schöne Blümchen und pflegen und hegen und düngen und was weiß ich nicht. Wenn meine Schwester zu Besuch kommt, was eine Woche im Jahr meistens passiert, ist sie sofort da und zupft vertrocknete Blätter weg und kümmert sich so ein bisschen drum. Die hat einfach ein Händchen dafür. Dieses Händchen habe ich jetzt nicht unbedingt, aber die Blumen, die da sind, die haben sich dran gewöhnt. Ab und an gibt's Wasser. Ich kann damit leben. Dann dürfen sie auch bleiben. Wenn die sagen, das ist mir hier nicht gut genug, ja, dann landen sie auch schnell woanders. Ich habe vor ein paar Jahren eine Amaryllis geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob es euch einige nicken, der eine oder andere weiß, was es ist. Es war kurz vor Weihnachten, so einen großen, hohen, zu Weihnachten sieht man ja hauptsächlich so ein, heißt auch Ritterstern oder sowas, unter dem Namen ist er auch bekannt, so ein richtig dicke Zwiebel, so ein Stängel und da oben kommen die Blüten. Die hatte ich geschenkt bekommen und die war in einer schönen Vase und diejenige, die mir die geschenkt hat, hat auch gesagt, die brauchst du nicht gießen. Und ich sage, wie brauche ich nicht gießen? Das, ich meine, eine Blume, die blüht und die soll ich nicht gießen? Das funktioniert nicht. Aber die war ja, wie gesagt, in diese Vase und irgendwie kein Kontakt zu dem Boden. Und ich habe gedacht, ja gut, dann gieße ich sie erstmal nicht. Irgendwann habe ich gedacht, das kann nicht funktionieren. Die muss Wasser haben, das weiß ich doch. Blumen brauchen Wasser. Dann habe ich versucht, doch ein bisschen Wasser, aber das hat nichts gebracht. Das lief einfach nur runter und hat nichts mit der Blume. Jedenfalls, diese Blume hat überlebt. Blüten waren dann irgendwann mal weg, weil das hält ja nur eine Weile. Und dann habe ich im Internet gelesen, was macht man damit? Man kann natürlich diese Knolle, diese Zwiebel, kann man einpflanzen. Und dann kommt sie wieder, wenn man Glück hat. Und dann habe ich mir die Anleitung durchgelesen und festgestellt, ja, man muss da schon einiges beachten und vieles war mir viel zu anstrengend. Aber was ich mir gemerkt habe, war so, ab August kein Wasser mehr. Das andere mit Düngen und Dunkelstellen und Temperatur und so habe ich gedacht, vergiss es. Wie gesagt, friss oder stirb. Ich halte mich dran, ab August kriegst du kein Wasser mehr, mal gucken, ob es klappt. Und im ersten Jahr tatsächlich, es hat funktioniert. Diese Blume kam einmal wieder und ist mega hoch geworden und was für Blüten die hatte. Und ich habe gedacht, wow, wie schön. Nur im Jahr danach habe ich gedacht, ja, aber das ist ja doof. So ständig, ich gieße die Blumen und diese Blume kriegt nichts ab. Und obwohl ich es schon mal erfahren habe, dass es so funktioniert, bin ich zwischendurch immer wieder beim Gießen, ach komm, ein bisschen kriegst du jetzt auch. Ach, ich weiß jetzt nicht, wann war das letzte. Ach ja, komm, ein bisschen. Und als ich dann anfing, diese Blumen ein bisschen mehr zu gießen, was ist passiert? Das so viel hat er dann doch nicht abbekommen, dass die Zwiebel verfault ist, aber da ist auch keine Blume gekommen. Einfach nichts passiert. Und ich habe zwischendurch gedacht, ja, das war's. Ich hatte Glück, dass einmal wieder gekommen ist. Freu dich dran, das war schön. Aber jetzt ist vorbei. Und vor ein paar Monaten auf einmal merke ich, da fängt es an, die Blätter kommen wieder durch. Ich bin doch, guck an. Und das ist ja dann die Phase, wo ich sie wieder gießen darf. Ne? Und wo ich gedacht habe, okay, dann kriegst du jetzt wieder ein bisschen Wasser. Und diesmal, Leute, ich sag's euch, ab August kein Tropfen Wasser. Ich bin gespannt, ob das wieder kommt. Was will ich sagen? Als ich letzte Woche, glaube ich, morgens auf einmal, als ich aufgewacht bin, musste ich auf einmal an diese Blume denken. Und wo Gott sagte, du, glaub mir, ich weiß, was ich tue. Und wenn ich sage, es ist jetzt einfach die Zeit, wo ich nicht gieße, dann tue ich das nicht, um dich zu ärgern oder dir irgendetwas vorzuenthalten oder gemein zu dir sein oder so dieses keine Zeit für dich. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, welchen Plan ich verfolge und ich weiß, was ich sehen möchte. Ich weiß, was das Ergebnis sein soll. Aber was mache ich denn jetzt mit meinen Erwartungen? Wenn ich jetzt sage, dass Gott dann nicht unbedingt meine Erwartungen erfüllt, könnte ich ja dann hingehen und sagen, am besten erwarte ich gar nichts. Ich lasse mich einfach nur überraschen. Ich stehe morgens auf und guck mal, was der Tag so bringt. Wenn ich nichts erwarte, kann ich auch nicht enttäuscht werden. Das ist doch praktisch, ne? Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die Lösung ist. Wir könnten es ja natürlich fromm verpacken. Wir könnten ja sagen, Gott, du weißt alles und das, was ich brauche, das gibst du mir heute. Und ich warte nur drauf. Ja, sitzen wir da mit offenem Mund und warten, dass die Spatzen so reinfliegen ungefähr. Ne? Es wäre schön, das wäre schön. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es unbedingt so funktioniert. Wir werden in der Bibel ganz oft dazu aufgefordert, auch Sachen zu tun. Sei es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Es ist also nicht nur sitzen und warten und oh, Gott macht schon alles. Das heißt, auch Gott weiß, was wir brauchen. Ja, Gott weiß es, bevor wir es bitten können, bevor wir es aussprechen können, weiß Gott, was wir brauchen. Und trotzdem sagt er, bitte mich, bitte doch. Wer bittet, dem wird gegeben. Wo ich dann auch denke, ja, und wenn du sowieso weißt, dann gib's doch einfach, ohne dass ich bitten muss. Aber scheinbar wünscht er sich, dass wir es ihm auch sagen. Oder was mir noch einfällt, der blinde Bartimäus, der da in Jericho sitzt, glaube ich, war das. Der kriegt mit, ganz viele Menschen kommen vorbei. Er hört, dass es ganz viel Trubel ist in der Stadt und fragt, was ist los? Und Leute sagen, ja, Jesus ist auf dem Weg, er kommt gleich hier vorbei. Und Bartimäus fängt an zu schreien, Jesus, Hilfe, erbarme dich. Und die Leute sagen erstmal, ey, sei still, du störst. Das wollen wir jetzt nicht hören, benimm dich. Aber Bartimäus sagt, Jesus, er schreit nur noch lauter und sagt, Hilfe. Und irgendwann mal kriegt Jesus das auch mit. Und sagt, bring ihn her zu mir. Und dass Bartimäus dann vor ihm steht, dann ist auch so eine Situation, wo ich denke, ja, das ist doch klar, was der Mann will. Das ist doch sowas von klar. Er hat gerufen, erbarme dich. Jeder weiß doch, was er möchte. Aber was sagt Jesus? Was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Ich meine, das ist auch so, hallo, hast du es nicht gesehen? Aber trotzdem sagt Jesus, ich glaube, er möchte trotzdem hören, was möchtest du? Was erwartest du? Was soll ich für dich tun? Ja, genau. Ich finde es herausfordernd und wie gesagt, ich habe mich nicht mit dem Thema beschäftigt, weil mir das alles so leicht fällt, sondern eher umgekehrt. Es ist eher so, dass ich gemerkt habe, das, was ich mir wünsche, irgendwie, das passiert nicht und irgendwie, ich hätte es so gerne anders. Und so kam ich dann auf dieses Thema, mich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch noch eine recht krasse Bibelstelle und jetzt werde ich euch nicht einfach nur alles erzählen, sondern jetzt lesen wir auch mal was, damit ihr auch seht, ich reime das selber jetzt nicht nur zusammen. Das ist aus Jakobus, Kapitel 1 und die Verse 2 bis 8. Und ich lese es jetzt hier aus dem Übersetzung Neues Leben. Und als ich es selber gelesen habe, habe ich echt geschluckt. Habe ich gedacht, kann man das so sagen? Eigentlich finde ich es so heftig. Aber dann habe ich gedacht, ja, es ist ja nicht, ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Ne? Ich meine, es steht so drin. Ne? Dort heißt es, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch drüber. Das ist so schön, ne? Da sind wir doch alle voll dabei. Ja, da freuen wir uns und rufen nur Hurra. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Das ist auch schon was Schönes, ne? Nichts wird euch fehlen, denn da halte ich gerne dran fest, ne? Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach drum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und da könnten wir eigentlich gerne stehen bleiben, aber dann kommen die zwei Verse, die mich so ein bisschen... Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Das finde ich krass. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, was von Gott zu empfangen. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt sagt, ey, du zweifelst, du kriegst nichts von mir. Ich glaube nicht, dass das die Aussage mit dem Text ist. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir dranbleiben, dass wir sagen, ja, ich will es wirklich haben. Dass wir diese Entschlossenheit entwickeln und sagen, ja, Herr, ich will es aber. Und ob es jetzt passiert oder übermorgen, aber ich will es haben, ich will dranbleiben. Ich will nicht, ja, ich bitte heute, ja, passiert nicht. Ach ja, dann bitte ich morgen noch was anderes. Vielleicht kriege ich stattdessen dieses Hin- und Hergeworfensein. Sondern Gott möchte, dass wir feststehen, dass wir, ja, einfach diese Entschlossenheit haben. Und dabei gilt ja, dass Gott so, so, so viel größer ist. Es geht ja nicht darum, dass Gott nur das geben kann, wenn wir das Richtige erwarten. Aber trotzdem ist es so ein kleiner Anfang. Ne? Wenn wir sagen, ja, Herr, ich erwarte das von dir, dann kann Gott so viel, viel, viel mehr tun. Da gibt es auch Epheser 3, Vers 20. Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten oder erträumen, hatte Daniel Karl auch das geschrieben. Du kannst viel mehr tun und so ist Gott. Er kann so viel mehr tun. Aber was mache ich? Ich bin zu oft mit zu wenig zufrieden. Ich war letztens zu den Neupastorentagen. Hurra, mein letztes Mal, ich bin durch, yes. Und da wurde immer wieder über den Psalm 23 gesprochen. Und einen Morgen hatte eine Frau drüber gesprochen, über die Stelle, du deckst für mich einen Tisch im Angesicht meiner Feinden. Und sie hat so ein bisschen ausgemalt und ja, bei mir springt dann sofort alles an. Ich sehe es dann so richtig vor mir, wie Gott so einen richtig schönen Tisch deckt. Mit allem, was dazugehört und so richtig fein und alles mögliche an Speisen, was man sich so nur so vorstellen kann. Und das sagt Gott, das gebe ich dir, das mache ich alles für dich. Und da habe ich auf einmal festgestellt, was mache ich? Ich stehe dann so oft davor und sage, ach du, ein Brötchen für unterwegs reicht auch. Ich schnapp mir mein Brötchen und renne dann weg in den Tag und denke, oh ja, das reicht, ein Brötchen passt schon. Aber dass Gott einfach so viel mehr für uns eigentlich vorbereitet hat. Und ich komme jetzt zu dem letzten Bibelvers, der mir wichtig geworden ist. Und da hat eigentlich meine ganze Reise angefangen. Ich habe so ein kleines Büchlein, ich glaube Morgengrüße oder sowas heißt es, hatte jemand bei uns im Hauskreis verteilt und da ist irgendwie für jeden Tag einen kurzen Satz und dann ist eine Bibelstelle angegeben. Und ich habe das öfters da einfach gelesen. Mit dem Satz kann ich meistens oder manchmal nichts anfangen. Ich weiß nicht, was wollen die von mir. Dann lese ich den Bibelvers und denke, okay, alles klar, da hast du gesprochen. Und vor ein paar Wochen war der Vers aus Micha 7, Vers 7. Und auch jetzt Neues Leben, da heißt es, ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Und das hat mich so richtig, richtig, richtig getroffen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Das heißt, ich weiß nicht unbedingt, wann er kommt. Aber dieses erwartungsvoll zu warten, ich weiß, dass er kommen wird. Und ihr wisst ja, dass ich hier oben wohne und im Wohnzimmer, wenn ich rausgucke, sehe ich hier den schönen Holzplatz. Und wenn ich Besuch erwarte, Besuch, die vielleicht jetzt nicht so alltäglich da ist, meine Geschwister früher mit dem Auto aus Schweden gekommen sind, dann wusste ich so, ja, jetzt könnte es bald sein. Eigentlich wusste ich auch, das ist noch viel zu früh, die können noch nicht hier sein. Aber Leute, ihr könnt es nicht glauben, wie oft ich zu meinem Wohnzimmerfenster renne, Fenster aufreiß und rausgucke, vielleicht sind sie trotzdem schon da. Und dann weiß ich eigentlich, können die nicht da sein. Also Fenster zu, gehe noch was anderes machen. Aber 5 Minuten später stehe ich wieder am Fenster und schaue raus und denke, ah, vielleicht sehe ich doch noch was. Ich weiß, ich bin verrückt, aber macht ja nichts. Aber da ist so eine Erwartung. Ich weiß, die kommen bald und ich möchte es einfach mitkriegen. Und da hält mir nichts so viel davon. Ich kann da nicht ruhig auf dem Sofa sitzen und einfach warten. Nein, erwartungsvoll stehe ich am Fenster und halte Ausschau danach. Und ich habe so gedacht, oh, Herr, bring mir das doch bei, auch bei dir zu machen. Ich merke so oft, dass ich bei Gott sage, ja bitte, ich hätte dies und ich hätte jenes oder ich wünsche mir wirklich das. Und glaub mir, also ich habe auch einen Punkt, wo ich gerade mit Gott am Ringen bin und sage, ich sehne mich danach, dass du da eingreifst, dass du da was tust. Und das ist so leicht zu sagen, ja, hat's nicht gemacht. Also gehen wir in den Alltag rüber und vergessen es. Aber diese Haltung zu haben, zu wissen, ja, das, was er gesagt hat, das wird er tun. Und ich möchte in dieser Haltung, ich möchte mich echt drin üben, erwartungsvoll dran zu bleiben und nach ihm Ausschau zu halten. Und ich denke auch an dem, was du am Anfang auch gesagt hast, Claudia, dass vielleicht liegt Sachen auch ein bisschen zurück. Vielleicht hat man schon länger gewartet, dass Gott was tut, es noch nicht passiert. Aber ich glaube, dass er uns einfach neu herausfordern möchte heute Abend, dass wir sagen, ja, ich will trotzdem, ich will von dir erwarten, ich wünsche mir, dass du eingreifst. Und ich danke Gott dafür, dass er wirklich in der Lage ist und das immer wieder tut, dass er so viel größere Dinge tut, als wir es uns ausmalen können, als wir erwarten. Er ist nicht an unsere Erwartungen so gebunden, dass er nichts anderes tun kann. Aber trotzdem freut er sich, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ja, Herr, das erwarte ich jetzt von dir. Ich wünsche mir das sehr. Und ja, ich bin eben gespannt, wie wir jetzt gleich weitermachen. Ich möchte beten und schauen wir mal. Herr, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein guter Gott bist. Danke, dass du nicht irgendwie so wechselhaft bist oder so, oder dass wir dich nicht verstehen könnten. Danke, dass du einen Plan hast mit dem, was du tust. Und auch wenn wir deinen Plan nicht immer komplett nachvollziehen können, warum Sachen manchmal dauern und warum wir nicht das sehen können, was wir uns wünschen, danke, dass du trotzdem gut bist. Danke, dass du wirklich es nicht einfach machst, weil du keinen Bock hast, sondern dass du einen Plan damit verfolgst, dass du das Beste für uns willst. Aber ja, ich danke dir auch dafür, dass du mehr für uns vorbereitet hast und dass du uns mehr geben möchtest. Und Herr, so sind wir heute Abend hier und wir sagen einfach, wir brauchen dich. Und ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest. Ja, und ich bitte einfach so, dass du weiterhin einfach dein Werk tust heute Abend. Amen.